ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.
Und womit fangen wir heute an?
Heute würde ich gern mit dir über Wünsche sprechen.
Na dann, legen wir los.
Diese Folge wird unterstützt von der Wubi Box, einer Audiobox für Kinder, die mit Spotify funktioniert. Und mehr erfahrt ihr am Ende dieser Folge. Hallo Nora.
Hallo Oliver.
It's that time of the season. Meine Frau hat mich gestern gefragt, was wünschst du dir denn eigentlich zu Weihnachten?
Ja. Yeah.
So. Ja, ja. Also das geht jetzt schon oder ich weiß nicht, erst los. Ich glaube, das ist auch in jeder Familie sehr unterschiedlich, yeah, oder? Also wann das so losgeht.
Wenn man sich so umguckt im Umfeld, habe ich manchmal das Gefühl, im November sind wir da eher schon spät dran. Es gibt echt auch nicht wenige Leute, die da schon im September anfangen. Aber wir sind auch jetzt erst so dran. Mit Wunschzetteln und so. Warst du so ein Wunschzettelkind? Hast du als Kind einen Wunschzettel geschrieben? Vor Weihnachten ans Christkind?
Ja, ich glaube schon. In manchen Jahren, ja. Ich weiß noch, dass ich mir dann irgendwann mal einen Kosmos-Chemiekasten wünschte und dann den schon vor Weihnachten im Schrank entdeckt habe bei meinen Eltern und derbe enttäuscht war, weil es war der falsche.
Oh je. Und wie korrigiert man das dann? Gar nicht mehr.
Ja, das gar nicht, weil du sozusagen ja, gar nicht. Also wie, das geht ja aus verschiedenen Gründen. Ich kann es ja nicht hingehen und sagen, du, ich habe jetzt zufällig den Schrank in der Garderobe aufgemacht und gesehen, ihr habt den falschen Kosmos-Chemiekasten gekauft. Nö, das ging nicht, ja, glaube ich.
Oh. Ich habe selber als Kind auch Wunschzettel geschrieben und meine Eltern haben das mit uns so ganz magisch gemacht. Ich erinnere mich, dass meine Mutter aus so einem Weihnachtsbuch, das sie irgendwie hatten, wo so Bastelideen und sowas für Weihnachten waren, dann quasi so eine Wunschzettelvorlage rauskopiert hat. Und das war daneben auch nicht einfach nur irgendein Blatt, sondern das war praktisch so ein dekoriertes Blatt, das man erstmal so ein bisschen anmalen konnte und so. Und dann war da praktisch so in Linien, ne, wo man dann praktisch seine Wünsche draufschreiben konnte. Und dann haben wir die aufs Fensterbrett gelegt. Und dann gab es irgendeinen Kaffee trinken und als wir dann zurück waren, waren diese Briefe weg und waren also abgeholt worden irgendwie. Und das war so total geheimnisvoll. Und wir sind dann vors Haus und haben geguckt, ob es irgendwelche Spuren gibt und da waren keine. Und
stelle
so,
vor.
Ja, also das war, da habe ich so diese Weihnachtsmagie total noch so in Erinnerung. Und was ich aber auch erinnere, weil du dieses gerade so sagst, mit was im Schrank entdeckt und so, es gab bei uns nie sozusagen so eine direkt ausgesprochene Drohung im Sinne von, wenn du Schränke durchsuchst, dann gibt's keine Weihnachtsgeschenke oder irgendwas. Aber es gab durchaus in der Familie so Geschichten, sozusagen aus früheren Generationen, im Sinne von, es gab mal einen Jungen, der hat tatsächlich in den Schränken seiner Eltern und hat dann Weihnachtsgeschenke und als dann der Weihnachtsabend kam, gab es für den gar keine Geschenke. Die waren dann alle weg, wenn man die nämlich vorher gefunden hat, sind die sozusagen verschwunden. Und das hat mir schon krass Eindruck gemacht als Kind und ich weiß, dass ich sozusagen in der Vorweihnachtszeit, in dieser Phase, wo man so halb ahnt, dass das mit dem Christkind vielleicht auch ein bisschen eine Geschichte ist, echt regelrecht so ein bisschen Panik davor hatte, aus Versehen an irgendeinen Schrank oder irgendeine Tüte zu stoßen, weißt du, und dann sozusagen
so.
Ist alles wie in Luft aufgelöst. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich muss meinen Teil dazu beitragen, dass ich da nicht aus Versehen irgendwas entdecke oder finde.
Ja, also bei mir war es auch ein wirklicher Zufall. Ich habe einfach eine Mütze gebraucht, so ungefähr.
Ja.
Also sie hatte es einfach, oder sie hatten es einfach ein bisschen schlecht versteckt.
Ja, genau.
Glaube ich zumindest, keine Ahnung. Nee, aber mich erinnert es aber immer auch an diese Abschlusspanik. Also weißt du, in dem Moment, wo der voll ist, oder die, ich wusste gerade, ich muss auch mal so ein Ding ausgefüllt haben, weil irgendwann sind die Linien ja voll und was ist, wenn da noch was drauf soll? Und ich hatte das auch mal mit einem unserer Kinder, dass ich das einfach zu früh abgefragt habe. Also gerade wenn die jünger sind, ja, dann
ja,
können die ja auch noch.
Da ändert sich ja in 3 Monaten oder so alles oder in 2.
Also bei uns wären das eh nie 3 Monate.
Yeah.
Ja, genau, also so, da kriegst du halt am 22.12. noch so einen Wunsch rübergeschoben. Denkst du so, wie kriege ich denn das jetzt noch erfüllt?
Ja, ja. Bei unseren großen Kindern, ehrlicherweise, ist der Wunschzettel mittlerweile eine WhatsApp mit Amazon-Links, dass man auch ja das Richtige kauft.
Das wäre meine Lösung gewesen von damals, genau. Ich möchte genau diesen Kosmos Chemiekasten. Verstehe. Auch gut. Oder Geld.
Ja, aber also das ist schon, ne, mit diesen Weihnachtswünschen, das ist gar nicht so ganz einfach, wie man damit umgeht, weil das natürlich auch gerade in der Zeit vor Weihnachten so ein bisschen mein Standardsatz ist, wenn wir irgendwo stehen und meine Kinder irgendwas sehen, was sie haben wollen, sage ich immer, wir können uns das ja mal merken, es ist ja bald Weihnachten so. Und dann bin ich aber super schlecht darin, mir das alles zu merken. Wow. Und bin dann wirklich manchmal so, weißt du, wenn dann die ganzen Menschen auf einen so zukommen, auch aus dem persönlichen Umfeld und sagen, und was können wir denn schenken und gib doch nochmal eine Geschenkidee und so, dann bin ich oft erstmal komplett blank. Also ich bin da dann auch niemand, die dann sagt, oh, ich habe hier eine vorbereitete Liste. Und ich weiß, dass es für viele Mütter in meinem Umfeld auch richtig was Belastendes ist, wenn sie quasi vor Weihnachten so ein bisschen die Geschenkbeauftragte für die Großfamilie werden. Das sind wirklich meistens die Mütter, die dann gefragt werden, von allen Seiten und dann
stimmt.
Gern auch ja noch mit so viele Vorgaben, weißt du, im Sinne von, bitte nenn ein Geburtstagsgeschenk im Wert von ungefähr 50 Euro, gerne was nicht Elektronisches und gerne was nicht Gegendertes und sag mal so. Und dann
genau, beim Geburtstag hat man das ja eh auch schon, ja, ja. Genau, weil du gerade lustigerweise Geburtstagsgeschenk gesagt hast und bei Weihnachten potenziert sich das ja je nach Familienmitgliedsanzahl.
Ja, ja, ja.
Stimmt, boah.
Und
was machst du dann? Also, schreibst du dann doch irgend so einen Zettel oder stotterst du dich so durch?
Ich bin da nicht so organisiert. Also ich sag dann meistens erstmal, oh, ich weiß es auch nicht und wir sind noch gar nicht so weit und wir haben unsere eigenen Geschenke noch gar nicht zusammen und so. Und was ich ganz gut kann, ist schon, wenn sozusagen Leute selber eine Idee oder einen Vorschlag haben im Sinne von, meinst du denn, er oder sie würde sich da darüber freuen, weißt du, dann so ein bisschen so eine beratende Rolle zu gehen und sagen, ja, das klingt doch voll gut oder oh, weiß ich noch nicht oder das haben wir schon oder was weißt du nicht so, ne? Das kann ich schon auch total nachvollziehen, aber ich schaffe das nicht, sag ich mal, der Geschenkeservice für alle zu sein. Also so viele Ideen habe ich dann auch nicht. Und man muss auch sagen, wir haben, das kannst du dir vielleicht vorstellen, bei 4 Kindern hier zu Hause, auch ein bisschen das Luxusproblem, dass wir echt einfach schon sehr viele Sachen haben und dass wir auch.
Und so durchreichen, ne?
Genau, ja, also ja. Wir haben halt auch viele Sachen noch von den großen Kindern, die wir sozusagen an die jüngeren Kinder weitergeben. Und natürlich freuen die sich auch, wenn sie mal was Neues bekommen. Aber es wird tatsächlich nicht leichter, dann noch mal was ganz Dolles zu finden, was jetzt wirklich noch keiner hier gesehen hat, sozusagen. Ne?
Ja, das stimmt. Beim ersten Kind, da kannst du ja wirklich noch so ungefähr die ganzen Klassiker genau, einmal abfrühstücken.
So. Ja, genau, wer darf so das Bobbycar schenken? Wer darf die Holzeisenbahn so schenken und so? Und dann hat man ja, also das sind ja dann auch oft Sachen, die so ein bisschen unkaputtbar und für die Ewigkeit die sind.
Ja, das stimmt. Und dann gleichzeitig wollen ja auch viele von diesen Schenkenden auch irgendwie sowas mit Magic. Also ja, weißt du, wenn du dann sagen würdest, ja, Rutschsocken wären super.
Genau. Das ist halt das ja oft auch in vielen Familien so ein Thema, dass dann viele Eltern, gerade wenn das Geld nicht super locker sitzt, dann manchmal so sehr pragmatische Wünsche hätten. Ja, wir könnten einen Schneeanzug brauchen, sowas. Mhm. Und den will dann aber meistens keiner schenken, weil Schenken eben schon auch dieses, die Augen des Kindes sollen leuchten.
Genau.
So Ding ist. Mhm. Und ich habe das teilweise schon mitbekommen, auch in Zuschriften, also von Leuten, die mir dann vor Weihnachten geschrieben haben und um Rat gefragt haben, wo es dann teilweise auch um so ein komisches Übertrumpfen geht, weißt du, wenn dann sozusagen zwei Großelternpaare gleichzeitig beim ersten Enkel unterm Baum sitzen und wer hat jetzt das Geschenk, wo das Kind noch ein bisschen mehr jubelt, so. Und also, dass das dann manchmal fast so ein Wettbieten wird, im Sinne von, ihr habt ein total tolles Puppenhaus, aber wir haben auch noch, weißt du, so. Und das ist dann manchmal auch für alle echt stressig, so, ne? Und insgesamt, was mich sehr beschäftigt, manchmal im Zusammenhang mit Weihnachtsgeschenken, ist, dass ich sozusagen Nachrichten bekomme, die oft so zwei Extreme abbilden. Also ich kriege jede Weihnachtszeit Nachrichten von Eltern, die mir sagen, mich belastet das extrem, wir sind finanziell extrem knapp dieses Jahr, unser Kind hat einen relativ bescheidenen Weihnachtswunsch und wir wissen trotzdem nicht, wie wir den erfüllen sollen. Wir wissen einfach nicht, woher das Geld nehmen für dieses 30 Euro Playmobil oder irgendwas. Mhm. Und auf der anderen Seite schreiben mir ganz viele Eltern von dieser Geschenkeflut und sagen wirklich so, unser Kind ist 2 Jahre alt und ich weiß jetzt schon, es werden 28 Geschenke für dieses Kind unterm Baum liegen. Und das wird es gar nicht verarbeiten können, das wird es gar nicht aufpacken können. Aber alle haben die Erwartung, dass dieses oft sowas wie erste und einzige Kind in der Familie, weißt du, dann so praktisch allen Leuten den Weihnachtszauber mit leuchtenden Augen beschert. Und eigentlich würden wir unserem Kind gerne eine Sache schenken und das wäre genug. So. Und diese Geschichten liegen natürlich sehr weit voneinander weg, aber das sind sozusagen beides dann in den Familien natürlich Stressthemen. Ne? Manchmal würde man am liebsten den einen die Adresse der anderen geben und sagen, schickt mal die Hälfte eurer Geschenke darüber. So, ne? Ja, aber insofern, dass mit diesen Weihnachtswünschen, einerseits ist das ja eine sehr, sehr schöne und für mich auch sehr positiv besetzte Tradition, ne? Wunschzettel schreiben, Wünsche sammeln, einander Dinge schenken als so eine Liebessprache, aber in vielen Familien ist das auch ein ganz schönes Stressthema auf vielen Ebenen.
Und gerade eben, wenn es Wünsche sind, ne? Also nicht sozusagen nur so
Bestellungen,
Geschenke, sondern wirklich sagt so, Kind wünscht sich jetzt das. Also mir fällt es nicht immer leicht. Also genau, ich habe glaube ich, weil das war jetzt schön so doppeldeutig, ne? Mhm. Wir haben so diese Bilder von, was ist ein gelungenes, in dem Fall Weihnachtsfest, das betrifft ja aber bei Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten das ähnlich auch. Und andererseits, was mache ich, wenn da halt auch keine Wünsche kommen vom Kind oder wenn da absurde Wünsche kommen oder wenn da halt in der befreundeten Familie, da hat ein Junge halt 4 Jahre lang einfach immer nur drauf geschrieben, ich will eine Switch. Mhm. Und das war aber klar, das war so eine, nee, Videospiele gibt es erst ab der Klasse Familie. Also es war irgendwie klar, that's the rule, gibt's nicht.
Ja, ja.
Und der schrieb, ich habe den dann mal gesehen, einen wunderschönen Brief, liebes, weiß ich nicht, Christkind, Weihnachtsmann, was auch immer. Ich wünsche mir wirklich nur eine einzige Sache, das ist eine Nintendo Switch oder so, ist es Nintendo? Und,
ja.
Und das war halt so, und ich dachte so, boah, diese armen Eltern, das auszuhalten, ich bin da nicht gut drin.
Gott sei Dank
war es nicht mein Kind, das diesen Zettel schrieb, wirklich, ich bin heilfroh.
Eins unserer Kinder schreibt auch seit Jahren auf einen Wunschzettel, dass es sich ein Handy wünscht, in dem Wissen, dass es das noch nicht gibt. Aber es kommen dann auch noch andere Wünsche dazu und ich habe manchmal das Gefühl, da ist es dann leichter, weil man dann sozusagen sagen kann, okay, da ist sozusagen dieser eine Wunsch, von dem es auch schon beim Draufschreiben weiß, das wird es nicht bekommen, aber es muss einmal der Form halber trotzdem festgehalten werden, dass das auch noch ein Wunsch ist. So. Aber wenn man natürlich das Gefühl hat, da geht es dann richtig in Richtung so Herzenswunsch oder vielleicht der einzige Herzenswunsch und man ist dann die Person, die Nein sagt, das ist auch schwierig. Ich kann sowas auch total schlecht. Also wir hatten sowas in Varianten mit einem unserer älteren Kinder. Da war dieses Nasenpiercing der einzige Wunsch zum Geburtstag. Und ich habe mit dem so gestruggelt. Ich hatte wirklich, mein Mann und ich hatten so voll das Regelwerk im Sinne von kein Piercing vor 18 und wir unterschreiben da nichts und sicherlich auch viele Glaubenssätze gehabt im Sinne von, das Kind kann die Folgen nicht absehen und so weiter. Und diese Zuspitzung dann irgendwann
heftig.
Zu sagen, ich habe einen einzigen Wunsch zum, was war das denn, 15. Geburtstag. Nasenpiercing oder nix, so ungefähr. Hat dann tatsächlich dazu geführt, dass wir dann auch, also eingeknickt sind oder nachgegeben haben oder sozusagen unsere Glaubenssätze gecheckt haben und das dann auch erlaubt haben, kann man so oder so framen. Aber Fakt war, dass da schon dieses, weißt du, ihr habt sozusagen auf meinem Wunschzettel keine Alternative. Ihr könnt entweder mir in die Augen gucken und sagen, wir haben deinen größten und einzigen Geburtstagswunsch leider nicht erfüllen wollen. Hier ist ein Muffin, so, ja. Oder man erkennt irgendwie auch die Dringlichkeit von so einem Wunsch dann an. Das waren dann so die Optionen, vor denen wir standen und wir haben dann wirklich richtig mit uns gerungen und dann gesagt, okay, machen wir das. Aber klar, das geht auch nicht immer und wenn man denkt, wie viele Kinder sehnsüchtige Haustierwünsche zum Beispiel ja auch auf solche Wunschzettel schreiben. Ne, mein größter und einziger Wunsch ist eine echte Katze, sowas. Da kannst du ja auch nicht, nur weil dein Herz berührt ist, dann sämtliche guten Gründe, warum du vielleicht kein Haustier halten kannst, weißt du, über Bord werfen und sagen, ja, das Kind hat so niedlich das auf den Wunschzettel gemalt. Das muss ich jetzt kaufen.
Aber ich, ganz ehrlich, das sind nicht meine meine Lieblingsmomente als Vater.
Nee,
also
gar
dieser,
nicht.
Das Herzi Boppele hat einen großen Wunsch und macht große Augen und du weißt auch um die gefühlte Dringlichkeit des Wunsches.
Ja, ja.
So, das ist ja nicht so ein, keine Ahnung, an so einer Quengelkasse im Edeka, da kommt man ja nach paar Wochen, Monaten, Jahren Training wäre da ganz gut vorbei, ja, aber man hat sich da irgendwas zurechtgelegt, aber bei sowas, das finde ich, also enttäuschtes Geburtstagskind, enttäuschtes Weihnachtskind oder Feiertagskind, das ist für mich nicht, das ist für mich nicht leicht, ja.
Nee, absolut. Nee, und ich finde, das gibt's gerade, wenn Kinder manchmal so ein bisschen an dieser Schwelle sind zwischen Kind und Teenager, also so 11, 12, 13, sowas, je nachdem, da gibt's oft so eine Phase, wo die selber noch nicht so genau wissen, wo sie eigentlich hinwollen, wo sie sich nicht mehr alle Jahre wieder einfach das neueste Lego wünschen oder die neueste Barbie oder weißt du, so diese typischen Spielzeugwünsche, die man sonst so hat. Und gleichzeitig sind sie aber auch noch nicht so in dem Alter, wo sie sich so diese Teenie-Sachen, also Konzertkarten oder irgend sowas wünschen oder Hanteln oder was auch immer dann halt gerade so. Sondern es ist irgendwie so ein komisches In-Between-Sein. Und dann habe ich das auch schon öfter erlebt, dass dann quasi die Jugendlichen selber nicht so richtig wissen, ne, diese jungen Jugendlichen, was sie sich eigentlich wünschen sollen. Dann versucht man so ein bisschen was zu erahnen, was vielleicht passen könnte, liegt dann aber auch daneben, weil man selber auch noch nicht so genau weiß, was ist jetzt eigentlich cool mit 12 und was mit 12 cool war, als ich 12 war, ist ja auch eine andere Kiste, als was für heute 12-Jährige cool ist. Dann gibt's dann manchmal wirklich auch schlechte Stimmung unterm Baum, ne, weil irgendwie diese genau. Unausgeglichenheit, und das kann sich dann ja bei Jugendlichen schnell auch aufladen mit so einem, ihr seht mich gar nicht richtig, ihr kennt mich gar nicht richtig, ihr genau. versteht mich genau. gar nicht richtig, Gefühl.
Oder sie bringen das kindliche Weihnachtsgefühl halt noch voll mit. Also genau. sie wissen schon, kein Christkind und da. Und sie wissen auch, Lego ist jetzt durch, aber trotzdem wollen sie ja
dieses Gefühl.
Müssen sich ja noch verabschieden von diesem, genau, und deswegen ist diese Magie. Die wird jetzt ersetzt durch, keine Ahnung, gutes Essen und Trinken. So, ja, das, finde ich auch. Du, übrigens finde ich, ähnliches Signal ist Adventskalender. Das ist auch so ein, wie wichtig und wie lange ist das totale Thing? Und dann plötzlich sagt der Jugendliche eigentlich, nee. Und da habe ich die Erfahrung, dass es dann oft nochmal so ein Backslash gibt. Also nach ein paar Jahren der Coolness kommt dann so zurück, dieses, ach, ich weiß nicht, vielleicht hätte ich doch gern nochmal einen oder so. Also, ja, da zeigt sich das oft auch so ein bisschen, ne?
Ja, also woran ich mich selber auch erinnern kann, ist, dass es einfach, wenn man als Kind in irgendeiner Form mal so ein bisschen, sag ich mal, magische Weihnachten erlebt hat, also wenn man das mal so hatte als Kind, so dieses Gefühl von, ich schreibe vielleicht einen Wunschzettel und dann bringt mir das Christkind genau das, was ich mir gewünscht habe und ich bin so glücklich, dass mein Herz zerplatzen könnte, weißt du, so dieses Gefühl, dann jagt man manchmal, glaube ich, auch so ein bisschen fast ein Leben lang diesem Gefühl nochmal hinterher und kriegt das nicht mehr in der Form, weißt du, was ich meine?
Ich gucke so ein bisschen skeptisch, weil ich glaube, man kann wahrscheinlich auch immer shitty, mediokre Weihnachten haben und gerade deswegen also auch so ein Wand haben, so ich hätte es gern einmal so wie bei Astrid Lindgren oder irgendwie so.
Ja, ich habe auch gerade Astrid Lindgren im Kopf gehabt, lustig, dass du das jetzt gerade so sagst, weil da gibt es halt auch immer diese tollen Weihnachtsszenen und es gibt dieses kleine Buch von Astrid Lindgren, das heißt Polly hilft der Großmutter, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist gar nicht so ein bekanntes Buch und das ist halt so ein kleines Mädchen, das mit seiner Großmutter allein zusammenlebt und dann bricht sich die Großmutter den Fuß kurz vor Weihnachten und dieses kleine Mädchen, es wird nicht genau benannt, wie alt die ist, bereitet dann halt ganz allein die Weihnachtsstube vor und macht alles und ist unglaublich fleißig und so weiter und macht sich dann aber auch Sorgen, wie wird das dann mit Weihnachtsgeschenken und so, weil die Großmutter ja im Bett liegt und nicht aufstehen kann und dann wird irgendwie ein Arrangement gemacht, dass dieses Mädchen zum Spielzeugladen geht und dort eine Tüte bekommt, aber sie darf nicht reinschauen und sie weiß nicht, was drin ist, aber sie trägt quasi ihr eigenes Weihnachtsgeschenk nach Hause und dann wird das so beschrieben, dieses, und sie versucht halt quasi so vom Gewicht her zu erlassen, könnte das die Puppe sein, die sie seit einem Monat irgendwie so angeschmachtet hat im Schaufenster und das wird dann so süß erzählt, wie sie dann eben dann nach Hause kommt und dann feiern sie eben trotz widriger Umstände und gebrochenem Fuß Weihnachten und es ist dann diese Puppe und das ist die perfekte Weihnachtsnacht und so und diese Geschichte hat mich immer sehr berührt als Kind und ich lese sie ja auch mit meinen Kindern und gleichzeitig merke ich dann eben manchmal auch ein bisschen sowas wie so ein Stechen und Ziehen bei dieser Vorstellung von so einem kleinen Kind, das so einen Wunsch hat, nämlich eine Puppe und diese Puppe ist dann das Seligkeitsding und damit ist Weihnachten gerettet und das wird dann wirklich auch auserzählt im Sinne von, und dann guckt sie aus dem Fenster und sie glaubt, da tanzen noch Engel vorbei. Also es ist dann wirklich so eine magische Lindgren-Weihnacht halt. Und dann ist es manchmal auch wieder so ein bisschen krass zu denken, in unserer so ein bisschen materiell extrem gesättigten Familie, kann man schon so sagen, wo es einfach auch sau viel gibt. Ich weiß okay. gar nicht, ob es noch irgendein Geschenk geben könnte, das so ein krasses Gefühl auslösen könnte bei einem meiner Kinder, wie diese eine Puppe in dieser Geschichte, die eben auch in so einem eher sehr kärglichen Umfeld spielt und wo dann sozusagen absolute Weihnachtswunder ist, dass sie da dieses Geschenk bekommen kann. Und gleichzeitig merke ich, dass ich dann da auch manchmal nicht weiß, ob ich da in so einem Glaubenssatz dann auch drin hänge von, weißt du, die Kinder können die Dinge nur schätzen, wenn der Mangel da war und wenn man nicht zu großzügig war im Alltag und wahrscheinlich sind wir selber schuld, dass wir sozusagen die Ansprüche unserer Kinder zu hoch gefahren haben und so. Weil es ist schon so, du hast vorhin gesagt, du kannst schlecht sozusagen in traurige Weihnachtsaugen blicken und das führt bei meinem Mann und mir schon tendenziell so, dass wir auch, ich sag mal, sehr großzügig bescheren, eher noch ein Geschenk mehr kaufen als weniger und eher noch mal unser ursprünglich mal beschlossenes Weihnachtsbudget ein bisschen ausdehnen, dass es dann auch ja für alle ganz toll ist, so. Wir sind nicht so gut im minimalistisch Weihnachten feiern, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Aber immerhin scheint ihr ein Weihnachtsbudget zu haben. Aber ich wollte nur noch kurz sagen, natürlich ist ein Kind, das alleine in einer Hütte mit der Oma und die Oma hat den Fuß gebrochen, das ist natürlich schon auch eine steile Startrampe. Also sozusagen analog müsstet ihr ja halt wirklich einen Babyelefanten ins Wohnzimmer schieben. Also um die gleiche Startrampe zu bauen von miserable Imlau-Weihnachten zu und dann kam Dumbo. Ja, es ist wirklich immer heiß. Und Nähkästchenfrage, schenkt ihr euch was? Ihr Erwachsene?
Ja, also gegenseitig.
Du und dein Mann?
Als Paar, ja. Ja, ja.
Und wünschen oder überraschen?
Also ist tatsächlich mal so, mal so. Also verschiedene Sachen. Also das Erste ist, uns ist es grundsätzlich wichtig, dass wir nicht aufhören, einander zu beschenken, weil das für uns auch eine Form von Wertschätzung und Liebessprache ist, zu sagen, nur weil wir jetzt seit 1000 Jahren zusammen sind, heißt es nicht, dass es nicht mehr wichtig ist, einander was Gutes zu tun. Gleichzeitig leben wir in sehr stressigen Zeiten manchmal. Und was wir sozusagen auch nicht wollen, ist, dass da quasi so ein Druck entsteht, wenn du nicht zu Weihnachten mindestens 3 Geschenke von dem und dem, dann fühle ich mich nicht geliebt genug oder so. Weißt du, das heißt sozusagen, wir haben da tatsächlich auch so eine Flexibilität und es gab Jahre, wo wir uns gegenseitig Überraschungsgeschenke gemacht haben. Es gab Jahre, wo wir miteinander besprochen haben, wir schenken uns gemeinsam zum Beispiel ein Urlaub oder sowas, weißt du, wirklich so dieses, wir müssen einfach mal rauskommen nach Weihnachten und das ist praktisch so unser Geschenk, dass wir uns praktisch gegenseitig schenken, das haben wir so besprochen. Was wir immer machen, wir schreiben uns immer einen Weihnachtsbrief gegenseitig, wo wir so ein bisschen auf das Jahr zurückgucken und auf das neue Jahr gucken und so ein bisschen reflektieren. Und auch dieser Brief ist in manchen Jahren mehr so eine Karte und in anderen Jahren ein bisschen
LG,
länger.
Deine Nora.
Aber es ist schon wichtig, nicht den ganzen Fokus, sag ich mal, nur auf die Kinder zu richten, sondern uns da auch gegenseitig was Gutes zu tun, sozusagen, wie auch immer das dann im Detail genau aussieht. Aber das ist wirklich auch so ein bisschen so ein Von-Bis. Also es gab Jahre, da habe ich von meinem Mann eher so symbolische Geschenke bekommen, die wirklich also vielleicht einen Warenwert von 4 Euro hatten oder so, aber was irgendwie für uns eine Bedeutung hatte. Und in einem anderen Jahr war das dann was total Großes oder so. Also das ist gar nicht so, dass da gibt es jetzt nicht so einen festen Maßstab oder so.
Voll, manchmal ist es ja auch einfach dieses, ich habe hingeguckt, also so, keine Ahnung. Ich habe endlich den Stöpsel von der Badewanne.
Ja, 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 genau.
Weißt du so, es gibt ja wirklich, genau. Liebessprache kann sehr unterschiedlich sein.
Ja. Ja, und ich habe wirklich schon so die lustigsten, also ich habe schon zu Weihnachten mal einen super schönen Ring bekommen, was halt wirklich so ein sehr klassisches, ne, ich habe dir einen Ring gekauft, Geschenk war. Und einmal waren wir im Urlaub gewesen und mit Freunden zusammen in so einem Ferienhaus, wo es so einen Tischkicker gab und hatten halt super viel Spaß daran gehabt, jeden Abend uns so Tischkicker-Turniere zu liefern. Und dann hat mein Mann mir zu Weihnachten so einen Tischkicker geschenkt. Einfach so ein Riesending, wo ich ihm erstmal dachte, wo soll man das denn hinstellen? Und gleichzeitig war das irgendwie aber auch so eine coole Geste, weil es eben so, weißt du, aus diesem, ich habe gesehen, du hattest da so viel Spaß dran. Du brauchst jetzt wieder was in deinem Leben, was einfach nur Spaß macht, was nicht nützlich ist.
Ich mochte
ist.
Dich so beim Kickern.
Weißt
ja,
du,
ja, klar.
Oder so ist man einfach so, wir müssen mal wieder Tischkicker spielen können, ja.
Voll gut. Ich finde auch dieses, also das Wünsche formulieren ist ja auch nicht immer leicht. Nee. Ja, also wenn das so ein Wünsche-Weihnachten oder ist ja auch bei anderen Anlässen so, bei Geburtstagen oder auch überhaupt, ich äußere einen Wunsch, ich hätte gerne irgendwas anders oder so, dass das nicht immer, das muss man erstmal können und dann muss man auch noch jemanden finden, der das hören will. Also das ist schon, ich finde Wünsche können Tough Cookies sein manchmal.
Ja. Also als ich ein Kind war, war bei uns zu Hause das auch so ein bisschen so ein geflügeltes Wort, so dieses Wunschzettel, das sind keine Bestellzettel. Und da wurde uns quasi so ein bisschen gesagt, ne, dieses Wünschen kann man sich alles.
Wünschen kann man sich vieles, heißt es bei uns, gell? Ja, genau.
Aber man hat quasi kein Anrecht drauf, dass das dann alles erfüllt wird. Und das ist ja schon auch was, was sonst auch im zwischenmenschlichen Miteinander gilt, ne? Also wünschen kann man sich ganz, ganz viel und man hat nicht ein Anrecht darauf, dass das immer gleich erfüllt wird. Und gleichzeitig finde ich das gerade in so zwischenmenschlichen Kontexten, ne, also in Beziehungen oder auch mit Kindern, schon auch im Detail manchmal so ein bisschen tricky. Ne? Also wenn ich zu einem Kind sage, wir hatten da mal so ein bisschen in dieser Haushaltsfolge drüber gesprochen, ich würde mir sehr wünschen, dass du noch eben die Geschirrspülmaschine anstellst, bevor du losgehst, dann ist mit diesem Wunsch schon auch eine gewisse Erwartung verbunden. Und wenn mein Kind sich dann die innere Freiheit nimmt, zu sagen, also wünschen kann man sich vieles, mache ich jetzt aber nicht, ist das einerseits sein gutes Recht sozusagen, andererseits, weißt du, also man kann natürlich dann auch diesen ganzen Rattenschwanz aufmachen, von wegen, wenn wir hier alle nach dem Lustprinzip agieren würden, dann gäbe es keine gewaschene Wäsche und kein Abendessen auf dem Tisch und warum soll ich eigentlich immer alles und du eigentlich nicht und oder muss man dann ein anderes Wording verwenden und wirklich gar nicht von ich wünsche mir sprechen, sondern sagen, es ist eine Pflicht, ja, also und auch so im zwischenmenschlichen Miteinander wird ja oft gesagt, in Paarbeziehungen sei das Geheimnis sozusagen einfach nur zu kommunizieren und die Wünsche zu äußern und gleichzeitig, ne, auch in der Beziehung ist ein Wunschzettel kein Bestellzettel, aber was macht das mit der Beziehungsdynamik, wenn jetzt jemand permanent, sag ich mal, Wünsche erzählt bekommt und entweder ignoriert oder, weiß ich nicht, also oder vergisst oder was auch immer, das hat dann natürlich schon auch was damit zu tun, wie wertschätzend behandelt man sich fühlt oder eben auch nicht und so. Also wir haben ja in den letzten Jahren auch so einen großen Diskurs erlebt zum Thema persönliche Grenzen. Ganz viele Erwachsene sind losgegangen, um ihre Grenzen zu entdecken und zu wahren. Da gab es ganz viele Bücher, ne, bis hierher und nicht weiter so für Erwachsene. Mhm. Und wo Erwachsene gelernt haben, ich darf auch Nein sagen. Und ich glaube, das war ein total wichtiger Prozess, gerade so für unsere Generation, weil viele von uns in diesem People-Pleaser-Tum so sozialisiert wurden. Und gleichzeitig erlebe ich jetzt schon auch manchmal, wieder nach meinem Empfinden Leute so ein bisschen übers Ziel hinausschießen in diesem, ich darf zu allem immer Nein sagen, das ist mein gutes Recht. Das kann natürlich dann auch bedeuten, ich lasse meine Partnerin, meinen Partner so ein bisschen am langen Arm verhungern.
Voll hängen, ja, ne? Ja, genau.
Weil ich sozusagen sage, ja, nee, das entspricht jetzt gerade nicht meinem persönlichen Gefühl, so mir ist es halt nicht wichtig. Und dann ist schon auch die Frage, wo bleibt dann so ein bisschen dieses, aber für dich ist es mir trotzdem wichtig.
Genau, genau. Das ist, ja, eben. Also wo lasse ich, einen Wunsch kann ich einfach total an mir abperlen lassen. Und dann ist es ja irgendwie wie so eine passive Aggression irgendwie. Und wo sehe ich und höre ich dich und denke mir, okay, das ist jetzt, den Wunsch erfülle ich dir jetzt. Und das, diese Ambivalenz des Wunsches, mit der kann ich manchmal gar nicht so gut umgehen, merke ich. Ja.
Und es ist natürlich auch ein Unterschied, mit was für einer Intention ein Wunsch geäußert wird. Also ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt, dass mein Mann und ich relativ oft auf Dienstreisen sind, beide, und dann natürlich voneinander getrennt sind und die andere Person wuppt dann hier so ein bisschen den Alltag. Und das ist ein sehr, sehr häufiges Motiv bei uns, dass wir vor oder nach solchen Reisen darüber sprechen, wie sehr wir uns manchmal wünschen würden, wir wären da nicht die ganze Zeit so viel getrennt. Und wir würden quasi, wenn jetzt unsere Lebenssituation eine andere wäre, wenn unsere Kinder jetzt alle schon groß wären oder so, ist das oft so diese Fantasie, wie schön wäre das, wenn man einfach mitreisen könnte. Ne? Also ja, mein Mann war jetzt gerade eine Woche in Indien und dann war so ein bisschen dieses, hey, wie schön wäre das gewesen, ich hätte einfach noch ein zweites Ticket buchen können und du wärst einfach mitgekommen und wenn meine Dienstsachen zu Ende gewesen wären, hätten wir noch ein bisschen Indien erkundet oder was. Ne? Und ich habe ganz oft, wenn ich auf irgendwelche Fortbildungen fahre, auch so dieses, dass ich sage, ach, ich wünschte, du könntest einfach mitkommen und wenn ich abends nach Hause komme, wärst du im Hotel. Das wäre halt schön, schöner als da allein zu sein. Und solche Wünsche äußern wir dann einander gegenüber in dem klaren Wissen, das Gegenüber kann die gar nicht erfüllen, weil die Rahmenbedingungen dafür gar nicht gegeben sind. Und dann ist dieser Wunsch nicht ein Ausdruck von, ich bestell das jetzt bei dir, ja, mach das Unmögliche möglich, sondern es ist wirklich eher so ein Ausdruck von, ich hätte dich wirklich gern bei mir, wir wissen beide, dass das nicht geht, aber diesen Wunsch einmal auszusprechen, macht was mit mir. Ne? Der gibt mir ein Gefühl von, ich darf zumindest sagen, was ich vermisse und der schafft auch eine Form von Verbindung. So.
Und es bedeutet ja auch, also ich höre zumindest aus meiner Perspektive, ich höre auch, ich hätte gar nichts dagegen, du wärst hier. Ich hätte dich gerne hier. Ja. Weil sozusagen eine, ich finde, dass das sich Entfernen aus, also das räumliche Entfernen aus Beziehung, aus Familie ja auch manchmal sowas hat von, ja, das brauche ich jetzt für mich selber. Das ist mein Befreiungsschlag. Jetzt bin ich, genau, ich bin jetzt mal der Oliver, der da auf eigenen Füßen, sondern dass man sagt so, nee, das ist kein dich ausschließender Moment. So, das höre ich halt auch in, ich wünschte, du wärst hier.
Ja, genau. Und das ist so was, wo ich merke, das sind Wünsche, die sich in gewisser Weise, glaube ich, liebevoll ungefährlich anfühlen, wenn ich die nicht erfüllen kann, weil sozusagen da gar keine Erwartung drin hängt, die wirklich erfüllen zu müssen, sondern es eher darum geht, diese Metaebene von, ne, wir wissen beide, das ist jetzt kein Wunsch von mir, von dir entfernt zu sein, sozusagen, dass man das so hört. Und gleichzeitig gibt es natürlich andere Wunschäußerungen, die sind so ein bisschen trickier, weil da ist durchaus eine Erwartung damit verknüpft, zu sagen, ich wünsche mir das von dir, versuch das bitte umzusetzen.
Ja eben, da fehlt das T, also da ist ja nicht dieses ich wünschte mir, das wäre es dir, sondern ich wünsche mir, dass immer wenn du gehst, du den Biomüll mit runternimmst. Ja. Das ist eine sehr höfliche Form von könntest du gefälligst den Biomüll wegräumen. Ja? Also da geht es ja dann meistens schon schneller in Richtung Eingemachtes, oder?
Ja. Ja, und dann gibt es natürlich Wünsche, die man sehr leicht erfüllen kann oder das hängt natürlich auch von Person zu Person ab und es gibt aber natürlich auch Wünsche, die sind schwer zu erfüllen, ne? Und dann kann das auch natürlich einen Interessenkonflikt in einer Paarbeziehung zum Beispiel echt einfach sichtbar machen, wenn eine Person einen Wunsch ausspricht und in den Raum stellt. Und dann die andere Person sich dazu verhalten muss. Ne? Also man kann dann ein Thema nicht mehr ignorieren. Also wenn, jetzt wirklich nur so als Beispiel gesprochen, ja, wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ich wünsche mir, dass du deine Arbeitszeit reduzierst. Du bist zu viel weg. Ich wünsche mir, dass du auf eine 80%-Stelle gehst oder irgendwas. Was ja schon eine große Veränderung sein kann. So, dann in dem Moment, wo ich das so hinstelle und da quasi, ne, mein Bedürfnis äußere, kann die andere Person nicht mehr nicht reagieren. Und selbst wenn sie dann sich entscheidet, sozusagen das nie wieder zu adressieren, ist das ja eine Reaktion auf das so einen ausgesprochenen Wunsch. Das ist auch eine Antwort. Ne?
Ja, klar, genau. Ja. Und davon gibt es ja viele Spielarten. Also ich wünsche mir, dass du nicht mehr so viel Zeit mit deinem Hobby verbringst. Ich wünsche mir, dass du blablabam, ja, so. Oder auch so wirklich so rein zwischenmenschliche Dinge im Paar, was man direkt vom anderen gerne hätte oder so. Da knallen dann halt einfach zwei Dinge aufeinander. Man nennt sie vielleicht dann auch Wünsche, aber eigentlich ist es doch dann ein Bedürfnis, oder?
Also müssen wir Herrn Rosenberg anrufen.
Bitte, Frau Rosenberg.
Ja, nee. Nein, aber diese Begriffe, ne, von Wünschen und Bedürfnissen und wie man die gegeneinander abgrenzt, das ist ja so ein Begriffsfeld aus der gewaltfreien Kommunikation, die von Marshall Rosenberg entwickelt wurde. Und was ich an dieser Rosenbergschen Unterscheidung von Wünschen und Bedürfnissen echt ganz hilfreich finde, für mich als ganz konkrete Person in meinem Alltag ist, dass Rosenberg sagt, wir Menschen haben alle Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sind eher so weiter gefasste, ich sag mal relativ abstrakte Erfahrungen. Wir haben ein Bedürfnis nach Nähe und Verbundenheit. Wir haben ein Bedürfnis nach Sicherheit. Wir haben ein Bedürfnis nach Sinnerfüllung in irgendeiner Form in unserem Leben. Wir haben ein Bedürfnis nach Spaß und Leichtigkeit. Also das ist eine Grunderfahrung, nach der wir streben. Ne? So. Und diese relativ abstrakten, weit gefassten Bedürfnisse kann man sich mit ganz, 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 ganz vielen unterschiedlichen Strategien erfüllen. Und diese Strategien nennt Rosenberg Wünsche. Das heißt, wir haben Bedürfnisse und Wünsche und die Bedürfnisse sind groß und weit gefasst und eher abstrakt und die Wünsche sind oft sehr konkret. Und was Rosenberg dann eben sagt, ist, dass wir oft in Paarbeziehungen oder auch in Beziehungen mit Kindern oder mit irgendwelchen anderen Menschen, mit denen wir interagieren, in Konflikte kommen über Wünsche. Also ich äußere einen Wunsch und mein Gegenüber kann oder will mir diesen Wunsch nicht erfüllen und dann kommen wir irgendwie in Konflikt. Und dass es da oft helfen würde, einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, welche Bedürfnisse stehen hinter diesen Wünschen und kann man sich auf dieser Bedürfnisebene vielleicht eher begegnen, weil man vielleicht auch dieses Bedürfnis mit einer anderen Strategie erfüllen kann.
Darf ich's, also in meiner Sprache ist es dann sowas wie, du sagst zu mir, Oliver, ich hätte gerne, dass du eine 80% deine Stelle oder so. Und dann sag ich, worum geht's denn eigentlich? Mhm. Genau. Also ne, im Sinne von,
geht es um Entlastung, schön, dass du dich, geht es um mehr gemeinsame Zeit?
Also ich werde dich nicht einmischen lassen in mein Oliver-Arbeitnehmertum. Also, aber ich würde gerne verstehen, warum kommst du jetzt mit diesem Thema, mit diesem Wunsch, okay, was ist dein Bedürfnis an mich?
Und dann würde sozusagen, also wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, das ich da vorhin gewählt habe, dann eröffnen sich natürlich auch neue Wege. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich als Ehefrau, ne, sage zu meinem Ehemann, du musst deine Arbeitszeit reduzieren, das wünsche ich mir von dir. Und der Ehemann sagt, will ich aber nicht. Dann haben wir eine Pattsituation und können nicht mehr miteinander wirklich.
Und er hat auch gute Gründe natürlich, ne, weil er nicht will.
So, ja. Genau. Und wenn aber sozusagen man dann auf die Bedürfnisebene geht und sagt, was steht hinter diesem Wunsch? Geht es dir um mehr den Bedürfnis nach Verbindung mit mir? Geht es um das Bedürfnis nach Entlastung im Alltag? Geht es um das Bedürfnis, mehr gesehen zu werden in deiner Arbeit, die du auch leistest? Dann kann man sozusagen weiter gucken und dann kann man sagen, okay, wenn es rein um Entlastung geht, wenn dir einfach alles über den Kopf wächst, dann ist vielleicht gar nicht das Wichtigste, ob ich das erfülle, dann können wir vielleicht auch über bezahlte Hilfe im Haushalt nachdenken. Wenn es genau.
Aber wenn ich Angst habe, dich zu verlieren, weil du dauernd in der Arbeit und mit dieser Kollegin da irgendwo sonst so unterwegs bist, dann haben wir ein ganz anderes Thema.
Dann
Strategie her,
dann hilft mir keine Haushaltshilfe, ne? Wenn ich das Gefühl habe, ich habe einfach keine Zeit mehr mit dir oder unsere Kinder sehen dich kaum oder sowas. Was kann man da für eine Lösung finden? Gäbe es da vielleicht irgendwelche anderen Arbeitszeitmodelle oder was, weißt du nicht, ne? Und das ist eben auch was ich im Zusammenleben mit Kindern dann ganz interessant und ganz hilfreich finde. Nicht, dass ich jetzt wie so eine Bedürfnisdetektivin sozusagen bei jedem Wunsch erstmal nachforsche und sage, was steckt genau an Bedürfnis hinter dem Wunsch nach diesem Lego-Ritter oder was. Aber so ein bisschen zum Beispiel zu erkennen, wenn ein überreiztes Kind in einem Supermarkt auf einmal alles haben will, dann geht es oft gar nicht mehr um die Dinge, die das Kind dann fordert, sondern da geht es letztlich auch um ein Bedürfnis nach Regulation, nach Freude und Spaß, ne? Irgendwas muss mir jetzt einfach noch ein bisschen den Dopaminkick versetzen, weil ich bin schon ziemlich durch, so. Und dann kann man eben auch überlegen, als Elternteil, anstatt dann in Diskussionen zu kommen über diesen einen Gegenstand oder dieses eine Schokoei, was man nicht kaufen will, wie könnte ich dieses Bedürfnis meines Kindes auf andere Weise erfüllen oder wie könnten wir in unserem Alltag da mehr Raum für schaffen oder so. Und ich verwende diese Unterscheidung von Bedürfnissen und Wünschen ganz gerne, auch in so Elternvorträgen, wo es um so Bedürfnisse in Balance bringen und sowas geht. Und da gibt es immer mal wieder so Aha-Momente, weil sich dadurch einfach manche Dinge so ein bisschen sortieren, ja. Also ganz banales Beispiel, es gibt immer wieder Mütter, die mit vielen Schuldgefühlen zu kämpfen haben, weil aus irgendwelchen Gründen bei ihnen das Stillen nicht so geklappt hat, wie sie sich's gewünscht haben. Die nicht so lange stillen konnten, wie sie wollten oder nicht so voll stillen konnten, wie sie wollten. Und dann sagen diese Mütter oft, ich habe meinem Kind sein erstes Grundbedürfnis nicht erfüllen können, weil sie quasi dieses Bild im Kopf haben, das Kind kommt auf die Welt, hat ein Stillbedürfnis und ich konnte ihm das nicht geben, sozusagen. Und wenn man dann das so ein bisschen auseinanderdröselt und sagt, ein Kind kommt auf die Welt mit einem tiefen, grundsätzlichen Bedürfnis nach Nahrung, nach emotionaler Sicherheit und Nähe, nach Körperkontakt, ja?
Und Wärme oder so.
Ja, und Wärme. Und wenn es gestillt wird und das alles gut klappt, dann erfüllt das Stillen all diese Bedürfnisse auf einmal. Und das ist wunderbar. Aber wenn nicht, lassen sich all diese Bedürfnisse auch auf anderem Wege erfüllen. Und dann hat das Kind immer noch alles bekommen, was es braucht. Nur halt auf andere Weise, mit anderen Strategien sozusagen. Dann kann das sehr viel Druck aus so einem System nehmen, weil man auf einmal sieht, es gibt nicht diesen einen Weg, sondern es gibt unzählige Wege, Bedürfnisse zu erfüllen. Und ne, wenn ich sozusagen in diesem Schwarz-Weiß-Denken drin hänge, Kinder brauchen in den ersten Jahren die Mutter oder weißt du so, dann gibt es halt einen Weg. Und wenn ich sage, Kinder brauchen emotionale Sicherheit und Geborgenheit, dann geht auf einmal so ein ganzer, großer, breiter, weißt du, Korridor auf von wer kann diese Sicherheit auf welche Weise, wann, wem, wie geben? Und ich hänge nicht mehr so fest in dieser Zuschreibung, dass es sozusagen nur auf eine Weise gelingen kann. Und das finde ich sozusagen den so ein bisschen Meistergriff in dieser gewaltfreien Kommunikation, in dieser Differenzierung zwischen Bedürfnissen und Wünschen, weil im Idealfall dieser Blick durch die Bedürfnisbrille sozusagen den Horizont erweitert und wirklich so ein bisschen sagt, wie könnte es noch gehen? Wenn das jetzt nicht ist, was dann? Wenn wir nicht in der und der Art Weihnachten feiern können, wie wir es immer gemacht haben, wie können wir die Bedürfnisse, die wir in Bezug auf dieses Fest haben, auf andere Weise uns erfüllen und nicht, jetzt ist alles kaputt.
Genau, und jetzt können wir nicht mehr miteinander sein und miteinander diese Verbindung spüren, weil, ja, klar.
Und gleichzeitig, es wird manchmal auch missverstanden, also dieses Konzept in der gewaltfreien Kommunikation, das erlebe ich immer wieder, dass Eltern dann praktisch da als Take-Home-Message so mitnehmen, Wünsche kann man also ignorieren, nur Bedürfnisse sind wichtig. Das ist natürlich Unsinn. Also Wünsche sind wichtige Hinweisgeber, ne? Auf die Bedürfnisse, die dahinter stehen. Aber so ein bisschen zusammengefasst kann man sagen, wir brauchen nicht alles, was wir wollen, aber wir brauchen alles, was wir brauchen. Und das, was wir uns wünschen, gibt manchmal so einen Hinweis darauf, was wir brauchen.
Cool, vom Wünschen zum Brauchen. Ja, das ist spannend. Ich hänge immer noch so ein bisschen an diesem, in der Kommunikation und auch in der Erwachsenenkommunikation, also so miteinander Sachen auszuhandeln. Ne? Also bis jetzt haben wir ja nur dahin geschaut, du formulierst einen Wunsch an mich und jetzt kann man ja aber auch noch genauso sagen, es fällt mir vielleicht leichter, dir einen Wunsch zu formulieren, mich zu öffnen, wenn ich gleichzeitig weiß, dass du verstanden hast, dass du ihn nicht unbedingt erfüllen musst, ihn aber doch bitte ernst nimmst.
Ja.
Weil die Gefahr ist ja sonst, ich äußere jetzt dir meinen Wunsch und du sagst einfach nur, tja, Oliver, wünschen kann man sich vieles. Ja. Dann wäre ich ja maximal, weißt du, ich habe mich dir gezeigt und du gehst einfach schulterzuckend, sagst,
klar, da bleibt dann auch eine große Verletzlichkeit übrig. Und was ich da in dem Zusammenhang auch eben sehr stark beobachte, in unterschiedlichsten Beziehungsdynamiken, teilweise auch in Freundschaften, ist, dass natürlich je nachdem, wie wir so selbst aufgewachsen sind, sozialisiert sind, es uns sehr unterschiedlich leicht fällt, unsere Wünsche zu äußern. Und wir auch auf geäußerte Wünsche eines Gegenübers sehr unterschiedlich reagieren. Ne? Also es gibt eben Menschen, die sind extrem drauf getrimmt, jeden Wunsch als einen Auftrag zu verstehen. Und dieser Wunsch löst dann auch Stress aus. Also es gibt eine Menge Leute, die wissen, wenn sozusagen, um jetzt bei diesem Weihnachtsbeispiel nochmal zu bleiben, so ein bisschen im Klischee, wenn sozusagen die Schwiegermutter ankommt und sagt, ich wünsche mir übrigens an Heiligabend eingeladen zu werden, dass dann zu sagen, nö, passt uns nicht, keine sichere Option ist. Ne? Also es gibt dann Leute, die sagen, das kann doch so sehr als Wunsch formuliert sein. Ich habe da nicht wirklich die Freiheit, Nein zu sagen. Während andere Menschen aufgrund ihrer Prägung und Sozialisation dann eben mit einer großen inneren Klarheit sagen, ja, wünschen kann man sich alles, passt uns halt nicht, so ungefähr. Ne? Und dann ist natürlich auch wieder die Frage, wie wird mit sowas dann umgegangen? Also ist dann ein Wunsch tatsächlich ein Wunsch oder ist ein Wunsch eine höflich formulierte Anforderung.
Bestellung, so, ne?
Und wie muss man sozusagen damit umgehen oder wie darf man damit umgehen, wenn ein Wunsch nicht erfüllt wird, also ich habe manchmal das Gefühl, es gibt in letzter Zeit gerade so in so ein bisschen pop-psychologischen Kontexten, so ein bisschen die Erwartung, dass wir alle immer mega cool sein müssen, auch mit nicht erfüllten Wünschen im Sinne von, naja, da wart halt jemand seine persönlichen Grenzen. Und trotzdem sind so Gefühle wie Enttäuschung, ein Gefühl von Zurückweisung, ein Gefühl von vielleicht einer gewissen Resignation oder Verletztheit ja auch menschliche Reaktionen, wenn ich mich, wie du sagst, ja, öffne, verletzlich zeige, ein Bedürfnis zum Ausdruck bringe, das mir vielleicht gar nicht so leicht fällt zu formulieren und dann merke, ich renne quasi gegen so eine vor mir zugeschlagene Tür, ne?
Ja.
Und da müssen wir gar nicht nur in so Paarbeziehungen denken. Also ich habe in letzter Zeit öfter mal Nachrichten bekommen von Eltern, die zum Beispiel mit bestimmten Wünschen an Schulen oder Kindergärten herangetreten sind, im Sinne von, wir würden uns wünschen, ne, dass sie hier oder da unserem Kind entgegenkommen. Und das ist für viele Eltern echt ein Schritt, der Mut braucht, weil wir da immer noch ein bisschen auch in diesem autoritätshörigen Denken drin sind, zu sagen, ich kann doch jetzt nicht zur Schulleitung gehen und sagen, ich brauche was anderes für mein Kind. Und wenn Eltern sich dann zum Beispiel trauen und so ein bisschen zu Löwenmutter, Löwenvater werden und sagen, wir würden uns wirklich wünschen, dass unser Kind, und dann wird so gesagt, da kann ja jeder kommen.
Hatten wir noch nie.
Haben wir noch nie gemacht. Ja. So. Dann kann das große Verletzungen auslösen und große Verunsicherung. Und dann kann man noch so sehr sagen, naja, Wünsche sind keine Bestellungen, weißt du? Aber auf der zwischenmenschlichen Ebene ist es trotzdem eine ziemlich harte Erfahrung, sich so geöffnet zu haben und dann so nicht gehört.
Noch dazu in diesem semi-öffentlich-privaten, distanzierten Institutionsding, ne? Das ist ein schönes Beispiel, das du bringst, weil das ist natürlich noch komplizierter. Du triffst ja auf die Schulleiterin, die Stufenleitung, wen auch immer, die du vielleicht schon mal irgendwie gesehen hast oder auch nicht. Also da musst du ja dann auch nochmal, wie kriege ich mich jetzt schnell irgendwie auf den Punkt und so. Und dann heißt es einfach so, ja, nö, dankeschön, ciao, Kakao. Ja, das ist, ja. Ich musste nur gerade innerlich, dachte ich, also sagtest du sowas wie Schule oder Kindergarten, dachte ich so, diese Wünsche zu, und für unseren Adventsbasar wünschen wir uns noch ganz viele Plätzchen spenden, Kuchen spenden, Glühweindienste, weiß der Geier was, ja. Also, da denke ich mir manchmal, wünschen könnt ihr euch vieles von mir, aber ich muss es halt auch irgendwie reinkriegen in meinen, in meinen Familienalltag, so diese Bug-Battle, die dann da manchmal losgehen kann. Ja.
Du, da sprichst du mir natürlich auch gerade so aus dem Herzen. Ich kann das so gut verstehen, dass natürlich von Schulseite dann auch da ein bestimmter Bedarf besteht oder von Kindergartenseite, ne, an Engagement von Eltern und so weiter. Und gleichzeitig kann das wirklich auch einen krassen Druck auslösen, weil diese Wünsche eben nie nur Wünsche sind und weil da natürlich sehr genau dann auch oft geschaut wird, wer übernimmt wie und was. Und ich merke jetzt zum Beispiel ganz konkret in dieser Adventszeit, ne, wenn du dir sozusagen das Setting bei uns vorstellst, mein Mann super viel weg und ich sehr schwanger und die ganzen Kinder, und dann überlegt man sich schon dreimal, ob man seine Energie des Tages darauf verwendet, sich da in irgendein Plätzchen standzustellen. Und gleichzeitig ist es auch nicht leicht, sich so einer Erwartung, so einem Wunsch, selbst aus guten Gründen dann zu entziehen, ne? Weil das natürlich auch was mit unserem Selbstbild macht. Und ich bin eine Person, die so grundsätzlich immer dieses Bild von sich hat, ich mache immer gern ganz viel möglich und ich will ganz, weißt du, unterstützend und sozial und so weiter sein. Und da dann abzuwägen, welche Wünsche kann und will und werde ich erfüllen und welche nicht, das ist für mich auch schwierig. Und also, wenn ich jetzt ganz kurz sozusagen aus meinem Nähkästchen plaudern darf,
bitte.
Ich krieg jeden Tag Nachrichten, wo ich um irgendwelche Dinge gebeten werde, wo jemand sagt, hey, könntest du deine Reichweite leihen, um dieses Spendenprojekt zu pushen, könntest du hier, könntest du da kostenlos, eine Moderation ist für ein ganz wichtiges Anliegen, könntest du hier, könntest du da, ne? Und das ist dann oft auch als so ein Wunsch formuliert, so dieses, wir wissen, wir können es nicht von dir erwarten, aber wir wünschen uns das von dir. Und das spricht dann so ein Teil von mir an, der am liebsten zu allem und jedem Ja sagen würde, weißt du, weil das sind ja alles gute Sachen. So. Und ja, ja. Gleichzeitig musste ich da natürlich in den vergangenen Jahren immer mehr lernen, auch Nein zu sagen und Menschen quasi ihre Wünsche zu verwehren, weil ich sonst nichts anderes machen würde, als kostenlose Moderationen, unbezahlte Gastbeiträge und irgendwelche Spendenaktionen in die Welt zu tragen. Und das ist gar nicht so leicht, dann da praktisch einerseits so eine gewisse Policy zu entwickeln, zu sagen, das und das und das mache ich einfach nicht. Und trotzdem aber noch, ich sag mal, berührbar zu bleiben, weißt du? Und immer noch so den Raum dafür zu halten, zu sagen, wenn ein Wunsch an mich herangetragen wird, der aus irgendeinem Grund mit mir in eine besondere Resonanz geht, dann darf ich auch immer noch Ja sagen.
Genau. Ja, stelle ich mir nicht leicht vor. Aber wenn ihr euch von uns ein Thema wünschen wollt, wie habe ich es wieder gemacht, dann schreibt uns gerne an podcast@nora-imlau.de.
Auf jeden Fall.
Und damit würde ich sagen, liebe Nora, kommen wir zu den Sponsoren der aktuellen Folge und es folgt deswegen etwas Werbung.
Ja, unsere heutige Folge wird gesponsert von der Wubi Box. Das ist auch ein heißer Tipp für den Wunschzettel eurer Kinder. Das ist eine wunderbar alltagspraktische Musikbox bzw. Hörspielbox. Also ihr könnt die quasi verwenden, um eure Kinder verschiedene Hörmedien hören zu lassen. Und zwar, die funktioniert in Kombination mit eurem eigenen Spotify-Abo. Und das Gute daran ist, dass das Handy die ganze Zeit bei euch bleiben kann. Das heißt, eure Kinder machen nicht irgendwie mit eurem Smartphone rum, sondern ihr könnt quasi bei dieser Box verschiedene bunte Tasten belegen mit unterschiedlichen Playlists oder Kinderpodcasts oder was eure Kinder auch immer gern hören. Und eure Kinder können dann im Kinderzimmer sozusagen eigenständig, ne, die jeweiligen Tasten drücken und die Sachen hören, ohne dafür euer Handy direkt bei sich zu brauchen. Und es braucht nicht irgendwelche extra Figuren, es braucht nicht irgendwelche anderen Zubehörteile, um dieses Ding zum Laufen zu bringen, sondern alles, was sozusagen in eurer Spotify-Bibliothek ist, könnt ihr abhörbar machen für die Kinder, indem ihr quasi bestimmte Inhalte auf dieser Wubi-Box verfügbar macht. Und das Coole ist, dass ihr dadurch eben schon sehr, sehr kleinen Kindern ermöglichen könnt, eigenmächtig ihre Lieblingsgeschichten oder Lieblingslieder zu hören, ne, weil sie sozusagen sich nur merken müssen, die rote Taste ist das und die gelbe Taste bringt mir das. Und wenn die Kinder natürlich älter werden, können die Inhalte angepasst werden. Und diese Box hat nicht so ein kleinkindmäßiges Aussehen, wo dann die Kinder so schon mit 6 sagen, die ist mir peinlich, im Kinderzimmer stehen zu haben, sondern bei uns ist die auch noch bei den Teenagern im Einsatz, weil die einfach auch als so eine klassische Bluetooth-Box verwendet werden kann, genau. Wenn man mal irgendwie lauter Musik hören will und so eine Art Feierabend-Disco machen will oder so. Und man kann die mit SD-Karte eben auch außerhalb vom WLAN benutzen und dann zum Beispiel im Park oder im Schwimmbad oder so Musik hören.
Genau, also der große Changer ist einfach dieses, dass dein Kind nicht immer und dauernd an deinem Handy rumfummelt und sich durch den ganzen Spotify-Katalog wühlt. Das hat mich einfach auch total angesprochen, dass man da einfach so eine gewisse Trennung einfach hinbekommt. Ja, genau. Und wenn ihr euch das mal anschauen wollt, findet ihr alles unter wubi.de, W-O-B-I-E. Und ihr bekommt einen 5-Euro-Gutschein von Wubi, der heißt aller-anfang-wubi5. Den packe ich euch in die Shownotes, damit ihr euch nicht vertippelt. Der gilt bis Silvester 25, ist einmal pro Kunde einlösbar und nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Dafür vielen Dank und schaut euch mal die Wubi-Box an. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Postfach. Cool, Nora. Ich wollte dir eine Mail zur Paarfolge vorlesen, die wir von Dorothea bekommen haben. Sie schreibt, was mir beim Gedanken unlösbare Themen gekommen ist, war, dass viele Frauen dieses akzeptieren, ohne es zu besprechen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass nicht die eine den Schrank im Flur sieht und akzeptiert, für sich alleine annimmt, dass da nichts zu machen ist, sondern dass man als Paar über den Schrank redet, dass man gemeinsam dieses Unlösbare findet, beschreibt und akzeptiert. Ich vermute und kenne auch von mir, dass vor allem Frauen dazu neigen, den Partner zu akzeptieren, wie er ist. Und wenn sie sich dann für sich alleine mit dem Unlösbaren arrangiert haben, dann ist das nicht die Basis für eine dauerhaft gute Beziehung. Euch diesen Gedanken zu nennen, fand ich gerade wichtig. Nicht, dass jetzt viele Frauen denken, Nora hat doch gesagt, manche Sachen kann man nicht ändern, das muss ich akzeptieren, dann sind wir glücklich. Denn das hast du ja so nicht gemeint.
Ja, genau. Also das habe ich tatsächlich nicht so gemeint und das haben auch die Gottmans nicht so gemeint, die ja diese Idee des sozusagen Unlösbaren in Langzeitpaarbeziehungen in die Welt gebracht haben in ihrer Arbeit. Aber ich finde es total gut, das nochmal herauszustellen. Dann tatsächlich gibt es ja diese Dynamik in manchen Paarbeziehungen, dass manchmal Themen aufkommen und dann gar nicht besprochen werden, weil sozusagen die Person, die sich an irgendwas stört, quasi schon innerlich sagt, das wird sich eh nicht ändern, dann lohnt es sich auch nicht drüber zu reden, ne? Und sowas kann tatsächlich auch ganz negative Auswirkungen haben auf die Zufriedenheit von einer Paarbeziehung, weil ich dann ja quasi immer so mit diesem, ne, Stein und die Brust rumlaufe, von wegen, eigentlich stört mich was, aber wir können nicht drüber sprechen, wir können auch diese Verletzungen überhaupt nicht adressieren, die dadurch vielleicht entstehen und auch nicht gemeinsam schauen, wie wir die in Grenzen halten können oder so, sondern eine Person trägt quasi das Schwere alleine und die andere hat gar keine Chance überhaupt zu wissen, dass das vielleicht ein Problem ist, ne? Deswegen, um das auch nochmal ganz klar herauszustellen, also dieses ganze Bild von, ne, diesem alten Schuhschrank, an dem man sich immer mal den Zeh stößt und der aber irgendwie dazugehört, ergibt nur dann Sinn, wenn man wirklich als Paar gemeinsam auf eine wertschätzende Weise darüber sprechen kann, das ist ein schwieriges, potenziell verletzungsreiches Thema in unserer Paarbeziehung. Wir haben uns schon oft darüber gestritten oder daran gerieben oder das ist ein Thema, das für uns beide mit Wunden belegt ist. Und wie können wir jetzt einen Umgang damit finden, zu sagen, wir geben dem so ein bisschen seinen Platz und, ne, seinen Ort und seine Begrenzung und wir versuchen beide einen Weg zu finden, uns davor zu schützen, dass dieser alte Schrank uns unser ganzes ansonsten sehr schönes gemeinsames Leben ruiniert. So, ne?
Genau, er braucht einen Ort und er braucht eine Begrenzung. Ja. Und das ist ja der Ort, ja. Dorothea schreibt dann übrigens noch weiter: Danke euch, ich freue mich schon sehr auf die nächsten Wochen mit meinem Mann. Hab direkt nach der Folge reflektiert und ihm davon erzählt, wie sehr ich ihn als meinen Partner mag und wie glücklich ich mit unserer Familie bin.
Oh.
Übrigens war mir schon sehr früh in unserer Beziehung klar, dass wir es einfach leichter haben als andere Paare, weil wir sehr ähnlich aufgewachsen sind, eine ähnliche Geschichte und auch ähnliche finanzielle Voraussetzungen im Leben hatten. Das macht es um so viel leichter, wenn man das teilt, bevor man sich kennenlernt. Das ermöglicht es uns, schon ein paar Schritte weiter zu sein auf dem Weg der Dinge, die wir klären müssen. Und gerade dann ist es sehr wichtig, seine Erwartungen zu kommunizieren. Das habt ihr mir bewusst gemacht, das finde ich toll.
Ja, also das ist, glaube ich, definitiv so, dass wir einfach anerkennen müssen, dass Paare unterschiedliche Startvoraussetzungen haben, ne, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Und natürlich kann sowohl Verschiedenheit als auch sozusagen Ähnlichkeiten im Aufwachsen, ne, Herausforderungen mit sich bringen oder auch Erleichterungen mit sich bringen, aber es gibt definitiv Paare, die starten einfach mit einem krassen Ballast in ihre Beziehung und ein sehr, sehr ungleiches Aufwachsen oder sehr ungleiche Startchancen im Leben gehabt zu haben, kann natürlich auch, ne, so einen Unlösbarkeitsfaktor fast in eine Beziehung bringen, wenn da dann irgendwelche Themen von Eifersucht, Missgunst, manche Themen wirst du vielleicht nie verstehen können von Diskriminierungserfahrungen, die ich gemacht habe und du nicht oder so. Da gibt es wirklich unzählige Varianten und ich finde es schön, wenn man als Paar eben auch wertschätzen kann, wo man es vielleicht leicht hatte. Also das heißt ja nicht, dass man sich deswegen schlecht fühlen muss oder sagen muss, irgendwie wir haben geschummelt auf dem Weg zu unserem Paarglück oder wir dürfen nicht trotzdem auch Herausforderungen haben, aber so ein bisschen auch sehen zu können, es gibt da auch gewisse Privilegien in
Fundament.
Unserer,
ja, ja.
Ne, Biografie, die uns einfach eine gute Basis gegeben haben. So, das finde ich eine sehr wertvolle Perspektive.
In diesem Sinne, eine schöne Woche, vielen Dank und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Genau, und denkt immer dran, aller Anfang ist manchmal schwer, manchmal leichter, aber immer interessant.